Aber du wolltest was über Psychoakustiker erzählen.
Ja, einer unserer Kunden
Ja.
ist nämlich Psychoakustiker.
Aha.
Und ja, das hört man ja schon, das ist eine Vermischung der Wissenschaften oder eine interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen Psychologie und Akustik und Physik, ja. Und die beschäftigt sich mit der Wahrnehmung von Geräuschen und wie Geräusche Empfindungen auslösen, beziehungsweise welche Geräusche, welche Empfindungen. Und in der Produktentwicklung ist das inzwischen immer wichtiger Bereich. Die Automobilbranche war eine der ersten, die das für sich entdeckt hat.
Die Türen zu knallen mit
Türen
dem
zu,
satten
genau,
Sound.
und ja, unterschiedlich. Es gibt Familienautos, müssen die Motoren andere Geräusche machen, um irgendwie als befriedigend empfunden zu werden. Also wenn ich ein Familienauto möchte, dann möchte ich halt eher so ein wohliges, brummendes, ruhiges Geräusch haben, ja. Und wenn ich halt irgendwie ein Sportauto haben will, dann.
Ich will ja immer noch, dass da gar nichts brummt, dass das ruhig ist, weil es ein Elektromotor ist.
Ja, also ich habe tatsächlich in letzter Zeit ziemlich viele Elektroautos bemerkt. Also ich arbeite in so einem Stadtteil, in dem sehr viele Banker auch so unterwegs sind oder halt Leute aus dem, sagen wir mal, gehobenen Dienstleistungssektor
Ja.
und halt auch reiche Leute wohnen. Dazu kommt, dass da sehr viele kleine Straßen nur sind. Das heißt, da ist eh relativ wenig Verkehrslärm und dann fahren eben vermehrt auch solche Autos halt rum. Und der Nachteil ist tatsächlich, dass die so schwer zu hören sind. Also man muss eine andere Art der Verkehrsteilnahme als Fußgänger sich angewöhnen. Ich habe festgestellt, dass ich doch sehr viel nach Gehör gehe.
Ja,
Ja.
Fußgänger, die nach Gehör gehen, sind auch für uns Fahrradfahrer die
Ja,
Pest.
das ist richtig, aber ich mache es ja selbst auch. Also ich gehe auf die Straße zu und ich schaue mich immer noch um, bevor ich den Fuß da auf die Straße setze. Aber ich habe mehr Schwung, wenn ich nichts höre. Heißt, ich bin schon ein, zweimal fast von so einem UPS-Auto überfahren worden, weil ich dann noch geguckt habe. Aber ich hatte es vorher nicht gehört und deswegen hatte ich nicht vorher schon angehalten. Also ich hatte mehr Schwung, als ich das gesehen hatte. Ja, so ungefähr. Und die Elektroautos, also die sind ja schon auch hörbar. So wie wenn man jetzt, wie so ein Rollstuhlfahrer hört man ja auch. So ein, ja,
Man hört die
so
Reifen
ein
ja einfach auf dem Boden
auch
auch.
so ein Geräusch, das mehr.
Ja.
Aber es ist halt, es geht dann halt im anderen Stadtlärm halt auch unter, ja.
Also im Ostend hier in Frankfurt, da fährt ja immer der Eiswagen rum. Und der Eiswagen, der hat so eine Horrorfilm-Melodie, die er immer vor sich hin düdelt, um auf sich aufmerksam zu machen. Und das könnte man ja jedem Elektroauto, dass er so eine albtraumhaftes Glockenspiel von sich geben muss, wenn es durch die Straßen rollt.
Ja, ich finde das wirklich schwierig, weil Autos sind ja tatsächlich auch einfach eine Lärmbelästigung. Niemand, also wir haben ja selbst mal in einer großen Straße gewohnt, das ist echt schwierig,
Ja, es
ja.
nervt.
Und Elektroautos würden dieses Problem natürlich auch beseitigen, aber wir haben eben dafür dieses andere. Also ich glaube, man muss sich tatsächlich, man sollte sich umgewöhnen,
Ja,
ne?
ich würde auch sagen, das ist ein sekundäres, wenn nicht tertiäres oder quartiäres oder wie man sagen würde, Problem gegenüber all den Problemen, die so ein Verbrennungsmotor mit sich bringt. Also ich bin
Ja.
gerne bereit, mich umzustellen, wenn ich dafür den Klimawandel vielleicht ein bisschen eindämmen kann und wieder saubere Luft in Städten atmen kann. Oder was heißt wieder? Die Luft wird ja besser, nur nicht so gut genug, wie die EU sie haben will. Anyway, hallo Paula.
Hallo Daniel.
Hallo liebe Zuhörer.
Und liebe Zuhörerinnen.
Herzlich willkommen zum Spätfilm. wir steuern ganz hart auf den Horror-Oktober zu, steuert man auf etwas. Und da haben unsere Hörerinnen und Hörer abgestimmt und sie haben beschlossen, dass wir über American Psycho, Katzenmenschen, Augen ohne Gesicht und was war das vierte? Videodrome von Cronenberg sprechen. Und das mache ich dann wieder mit wechselnden Gästen und Gästinnen.
Was ist denn American Psycho?
Das, das ist so eine Horrorfilmsatire aus dem Jahr 2000 von Mary Harron, einer Regisseurin, mit Christian Bale. Und du kennst bestimmt auf jeden Fall die Memes, wenn er immer so. Es geht darum, er ist so ein Yuppie, so ein Investmentbanker, der halt äußerlich irgendwie total oberflächlich, also so ganz viel Wert auf Äußerliches legt und halt so ein Yuppie-Lifestyle hat, aber im Grunde ein psychopathischer Massenmörder ist. Und dann immer wieder seinen Bedürfnissen nachkommt und Leute umbringt. Und das dann ganz eben als Satire auf diese oberflächliche Welt, in der es nur um Konsum und Geld verdienen geht, angelegt. Habe ich, die Aufnahme ist schon im Kasten, wird auch die erste Folge sein, die dann jetzt.
Ich habe gerade gedacht, vielleicht würde ich den sogar mitschauen.
Ich glaube, ich habe ihn ja gesehen, ich glaube, das wäre nichts für dich gewesen.
Das weißt du aber nicht.
Ja, aber, also das ist nicht sonderlich explizit, aber man sieht halt schon das ein oder andere abgetrennte Körperteil.
Wir haben da unterschiedliche
Aufpassen. Ich kann dir sagen, demnächst, am Montag nehme ich die Folge zu Katzenmenschen auf. Der Film, den habe ich zwar schon gesehen, aber der ist auch ganz kurz und der ist sehr gut. Den würde ich nochmal mit dir anschauen. Von 1942. Eine Frau aus Serbien verliebt sich in einen Mann, aber sie glaubt, dass auf ihr ein Fluch liegt, weil es in ihrem Dorf, wo sie herkam, irgendwie Hexen gab, die sich in Katzen verwandeln konnten.
Oh mein Gott,
die
Hexen,
die vom Bösen besessen waren. Und während sie halt da quasi diverse Eifersuchtsgründe hat, ist nicht ganz klar, ob sie jetzt nur irgendwie psychisch krank ist oder ob sie tatsächlich über magische Kräfte verfügt und sich in eine Katze verwandelt kann, eine Raubkatze.
Das will ich nicht sehen.
Aber 1942 ist ein sehr guter Film.
Ach so.
Dann noch nicht geguckt habe ich
Katzen
eben.
Katzen finde ich übrigens auch furchtbar. Seit gestern hasse ich Katzen.
Warum?
Ja, ich habe gestern noch eigentlich geplant war zur Erbauung ein 10-minütiges YouTube-Konglomerat Cats Being Jerks 2018 angeschaut, ja.
Okay.
Und die Katzen da, die waren so Jerks? Fies und gemein. Also wenige Ausschnitte haben Katzen gezeigt, die dämlich waren. Und die meisten haben einfach nur abgrundtief gemeine Katzenviecher gezeigt. Und deswegen.
Was haben die denn gemacht, Böse?
Die haben einfach aus heiterem Himmel immer irgendwelche Leute oder andere Tiere angegriffen. Ja.
Nee, das sind halt Raubtiere.
Ja, auch ganz viele kleine Kinder waren da zu sehen, die angegriffen wurden.
Anyway, wir werden dann im großen Halloween-Special auf jeden Fall das Kabinett des Dr. Caligari besprechen. Und ansonsten können wir gleich nochmal auf Air bequatschen, ob du nicht irgendwo mitmachen willst. Bis dahin können uns natürlich Leute iTunes-Rezensionen schreiben, wenn sie Lust haben. Dann würden wir auch einen Film für sie in 500 Sätzen zusammenfassen. Und dich frage ich außerdem in unserer Rubrik Bruce Revisited. Was ist der beste religiöse Film?
Der beste religiöse Film? Life of Brian.
Das haben wir beim letzten Mal gesagt.
Ja, sorry, ich habe seitdem keinen weiteren religiösen Film außer Der Exorzist mehr gesehen. Und Der Exorzist habe ich abgebrochen.
Ah, hast du? Ach stimmt, haben wir zusammen angefangen, abgebrochen. Ich schaue natürlich wie beim letzten Mal wieder in unsere Charts rein und guck mal, ob da nicht Filme drinne stecken, die durchaus als religiöse Filme quasi gelten könnten.
Ich schätze, Life of Brian ist trotzdem besser, weil das ist ja auch an sich ein guter Film.
Ja, aber es ist jetzt nicht so, dass wir nur beschissene Filme hier besprechen, nicht? Zum Beispiel Brügge sehen und sterben. Steht auf Platz 5 unserer Charts. Du hast ihm 100 Punkte gegeben. Ja. Wollte ich nur mal so gesagt haben.
Aber ich glaube, Life of Brian hat insgesamt mehr Einzug in mein Gedächtnis gefunden.
Ich habe die Antwort. Meine Antwort ist ganz klar Children of Man jetzt. Auch haben wir damals viel rausgearbeitet, die religiösen Motive des Films, und das ist einfach so ein guter Film.
Ja, vielleicht schaut ist der sogar ein bisschen besser als Life of Brian.
Möchtest du auch dann auf den Film wechseln oder bleibst du bei Life of Brian?
Tja, das ist auch, die sind auch beide auf unterschiedliche Arten religiös. Das eine ist eine Parodie und das andere eine Travestie vielleicht sogar.
Ein Travestie würde ich es nicht nennen, ich würde eher ein, also.
Ich meine jetzt Life of Brian wäre die Travestie.
Also, aber dann ist doch Children of Man keine Parodie.
Nee, das stimmt.
Nein, Children of Man ist eine.
Da geht es um Nächstenliebe einfach.
Ja, und insgesamt um, was es bedeutet, Mensch zu sein und wie das halt, also, es ist schwierig, wie würde man, also es ist ja einfach, die Geschichte selbst ist ja nicht religiös, sie spielt nur sehr viel mit religiösen Motiven, das ist das Besondere ja bei, also da steckt ja sehr viel christliche Symbolik einfach drin in dem Film. Wa? Bis dahin habe ich noch, Shia LaBeouf, was macht eigentlich Shia vor Geplänke? Ich sagte ja eigentlich, wir nähern uns dem Ende dieser Rubrik zu.
Sagtest du eigentlich?
Das habe ich beim letzten Mal gesagt, bei unserer letzten regulären Folge. Eigentlich,
ich habe es akustisch nicht verstanden. Genau,
eigentlich nähern wir uns dem Ende der Rubrik, was macht eigentlich Shia LaBeouf, weil wir diese ganzen Kunstaktionen mit Rankin Turner jetzt durch haben. Und ich habe einen Artikel mir irgendwann mal abgespeichert, Shia LaBeouf doing crazy shit oder sowas, der so alles mögliche aufgezählt hat. Und da wird zum Beispiel auch erwähnt, eine Aktion aus dem Jahr 2012, da veröffentlichte der Singer-Songwriter Rob Cantor den Song Shia LaBeouf auf Soundcloud. Und in dem Lied geht es darum, dass jemand im Wald unterwegs ist und dann von Shia überfallen wird, der als Kannibale in den Wäldern haust. Und das Video zu dem Song zeigt dann die Aufführung des Songs durch die Band mit einem Orchester und Chor und einer Tanzperformance auf einer Bühne in einem aber, wie man später dann oder am Ende des Liedes sieht, komplett leeren Konzertsaal mit nur einem einzigen Zuschauer, und dieser Zuschauer ist der echte Shia LaBeouf. Und der gibt dann manische Standing Ovations im dargebrachten Kunstwerk. Und sein Gesicht bleibt dabei bitter ernst. Und das ist natürlich eine Referenz an Citizen Kane.
Ah.
Wenn Citizen Kane seine Frau zum großen Opernstar machen will und ihre Vorführung desaströs in die Hose geht und er dann eben dennoch, weil er sich nicht eingestehen kann, dass er in irgendetwas eine Niederlage erlitten hat, da mit Standing Ovations und gleichzeitig super bösem Gesicht steht.
Tja, muss ich auch mal gucken, Citizen Kane.
Haben wir mal zusammen gesehen, damals beim Filmbrunch.
Ja, habe ich nochmal eingeschlafen, leider.
Ich habe diesen, es war entweder The Canon oder es gibt noch so einen zweiten Podcast jetzt aus diesem Canon-Umfeld. Ich habe den Namen gerade vergessen von Amy Nichols, die ich ja ganz großartig finde. Und die haben auf jeden Fall Citizen Kane besprochen. Das habe ich dann zum Anlass genommen, den Film mal wieder zu sehen. Und da gab es so eine geile Kamerafahrt, wie die Kamera durch eine Neon-Leuchtreklame fuhr, und das halt 1942, und es hat mir keine Ruhe gelassen, so dass ich dem hinterher recherchieren musste, wie sie es gemacht haben, und sie haben halt einmal die Kamerafahrt mit dieser Leuchtreklame gemacht und einmal ohne und dann das genau im richtigen Augenblick einen versteckten Schnitt reingebaut, so also das hat mich so geflasht, richtig, also von der Inszenierung unglaublich geiler Film. So nicht, der Citizen Kane, der Film, sag mir auch, wa?
Sag mal, könntest du gerade mal bitte Popcorn in die Einkaufsliste schreiben?
Anyway, wenn jetzt aber unser Scheiler bei Vorgeplänkel zu Ende geht, was könnte denn unser neues Vorgeplänkel sein?
Dir fällt bestimmt was ein.
Ich habe da eine Frage, mit der wir uns beschäftigen könnten, und die ist, wo hat denn der Frosch die Locken?
Welcher Frosch?
Das ist eine Redewendung, die ich nicht kannte, die neulich irgendjemand erwähnte und ich das gar nicht glauben wollte, dass es wirklich eine Redewendung ist, aber es gibt es tatsächlich. Wo hat denn der Frosch die Locken?
Und was bedeutet das?
Also die Redewendung lautet, wissen, wo der Frosch die Locken hat. Und
ach, das ist sowas wie zeigen, wo die Omas Bier holen geht.
Das kenne ich auch nicht. Was bedeutet denn zeigen,
wo die Omas Bier holen? Das ist wie jemandem zeigen, wo der Hammer hängt.
Ja, also sehr spezifisches Wissen in einem sehr besonderen Bereich haben. Das ist Wissen, wo der Frosch die Locken hat. Und deswegen, ich wollte jetzt dich fragen, wo hat denn der Frosch die Locken, Paula?
Jetzt bei welchem, welchen Frosch meinst du denn jetzt?
Ich würde mal sagen, der gemeine, was, Gras, Laubfrosch oder wie der heißt.
Ach so, das meinst du jetzt ernst?
Ja, wo hat denn der Frosch die Locken? Weil, ja,
null.
Der ja, hat aber warum Locken. Weiß man dann, wo der Frosch die Locken hat?
Ja, das weiß man ja nicht.
Ja doch, das weiß ja offensichtlich, ja, aber irgendjemand weiß es ja. Und der muss, wenn der es weiß, dann muss doch der Frosch irgendwie Locken haben. Ich glaube, es geht um die Schambehaarung des Frosches.
Ja, klar.
Ja, und welche Locken denn sonst?
Der Frosch hat auch keine Scham.
Ja, aber der hat ja offensichtlich eine Glatze. Das sieht ja wohl jeder. He? Hast du schon mal dir den Intimbereich eines Froschs angesehen?
Ja, sicher.
Ah ja?
Im Biologieunterricht habe ich sogar mal einen Frosch
seziert?
Nein, um Gottes Willen.
In amerikanischen Filmen machen wir das immer. Wir haben das auch nie gemacht. Wir haben Zwiebeln seziert. Ich glaube, das ist so
ja,
die gemäßigte deutsche Form davon.
Also, meine Freundin Hanna hat im Bio-LK Kuhaugen und Hühnerherzen seziert.
Wow, habe ich nicht im Bio-LK. Ich habe nur die Kläranlage so besucht.
Auch nicht schlecht.
Es roch nicht so gut. Plus, mein Lehrer war voll der Kläranlagen-Freak und ich dachte, die Kläranlage kommt auf jeden Fall in der Abi-Prüfung vor und hat mich voll auf die Kläranlage.
Aber es kam der, was darf ich sagen?
Ja, natürlich.
Der Waldboden.
Ihr merkt, ich habe die Geschichte schon mal erzählt. Ja, ja, du weißt eben nicht, wo der Lock die Froschen hat.
Richtig.
So sieht's nämlich aus. Wollen wir mal anfangen?
Ja, gerne. Womit denn?
Ben.
Ja?
Ben, aren't you going to let me see the message?
I don't think I should.
Darling, I'm not the police inspector, I'm your wife, and I think that I should see it. Why didn't you give this to the police?
Because I didn't want to.
But Ben, a man's life
is at stake. Yeah, I know. I don't know what's the right thing to do.
Look, I think we should go back to the hotel, pick up Hank, and get out of here as quickly as we can.
Maybe.
Darling, think about Hank. What a terrible thing this is for him, seeing a man murdered right before his eyes. It's a horrible shock to a little boy.
I know.
Well, why don't you take that note, give it to the American consulate and let's not get any more involved, please.
Was haben wir denn geguckt, Paula?
Ja, verwirrenderweise haben wir nochmal Der Mann, der zu viel wusste, geschaut.
Ja, aus dem Jahr 1956 diesmal. Das einzige Remake von
Das war so lustig,
Hitchcock.
Weil die ganze Zeit hast du irgendwas erzählt von Der Mann, der zu viel wusste, was du da schon wieder gelesen hast darüber. Und ich dachte, sag mal, hieß denn so nicht der Film, den wir gerade erst angeguckt haben? Und dann dachte ich, ah nee, da war das wohl Der dritte Mann. Ich habe schon immer so verwechselt, ne? Die ganze Zeit gewundert. Und dann haben wir den Film angefangen zu gucken. Und dann dachte ich, das gibt's doch gar nicht. Das ist doch genau das Gleiche.
Du hast sogar gefragt, haben wir den nicht schon gesehen?
Und dann meinst du wieder, klar. Jetzt schauen wir das Remake.
Da haben wir auch
on-air
drüber gesprochen, nicht? Aber es ist, es wird deine Rolle gerecht, dass du das verpeilst hast schon wieder, dass das der Plan war.
Das war wahrscheinlich halt dein Plan.
Ja, aber wenn ich darüber rede, on-air, und du sagst, ja, ja, machen wir, dann denke ich, dass du das schon weißt eigentlich. Naja, wie fandst du denn die 1956er Version dieses Films?
Das war jetzt die, die wir gerade geguckt
genau.
haben. Okay. Interessant. Aber ich fand die erste besser, die alte.
Aber du erinnerst dich schon, dass du die nicht gut fandst.
Nee, daran erinnere ich mich nicht.
Ja, du hast dir keine sonderlich gute Note gegeben. Ich glaube unter 50. Ja. Oh, da bin ich echt gespannt,
Wirklich? Wie
viele Filme Punkte der Film jetzt kriegt. Das gucke ich natürlich sehr gerne nach.
Also war nun wirklich nicht der beste Hitchcock. Das musst du ja schon mal sagen.
Nö, der beste war es nicht. Das war ja das Fenster zum Hof. Bisher. Ja, du hast dem letzten Film 45 Punkte gegeben. Ich bin sehr gespannt auf die Note dieses Films. Ich fand den nett.
Nett.
Mhm. Aber ich finde auch den ersten, den habe ich relativ gut bewertet, so im 70er-Bereich. 75 habe ich dem ersten gegeben. Und den fand ich nicht so gut gealtert im Gegensatz zum ersten, weil er so unglaublich 50er ist. Also,
weil er so unglaublich sexistisch ist.
Ja, eben 50er. Also im, was wir im ersten noch gelobt haben, eben an diese starke Frau wieder, die da die Hosen anhat und am Ende sich die, Spoiler für den ersten Teil, für den ersten Film, sich die Knarre schnappt und den Bösen eigenhändig abknallt. Und hier ist halt Doris Day, die ich ja per se schon ziemlich unerträglich finde.
Echt,
auch noch die in so einer Klischee-Rolle. Sie ist halt irgendwie Sängerin gewesen, hat alles für ihren, für ihre Familie aufgegeben, ihre Karriere, obwohl sie da irgendwie immer noch ein großer Star ist. Es gibt echt schlimme Szenen und aus dem Gewehr wurde hier dann auch eben das Kinderlied, was sie singen darf, statt mit dem Gewehr rumzufuchteln und so. Auf die Details werden wir später noch eingehen, aber das war nicht mal eine Tasse Tee.
Das ist wieder der für eine Redewendung.
Eine eingedeutschte Redewendung des Englischen, it's not my cup of tea.
Aha.
Gefällt mir nicht.
So.
Magst du uns denn mal die Eckdaten vorlesen? Das würde nämlich mir gefallen.
Die Regie führte also erstaunlicherweise wieder Alfred Hitchcock. Und er entstand in den goldenen Jahren von Hitchcock. Nämlich der Epoche, aus der Hitchcocks erfolgreichste und einflussreichste Filme stammen. In jener Zeit entstanden auch viele Klassiker, von denen wir viele auch hier schon besprochen haben. Nämlich Dial M for Murder, Rear Window, To Catch a Thief, The Trouble with Harry, The Wrong Man, ach, das kenne ich nicht, The Wrong Man, Vertigo, North by Northwest und Psycho.
Ja.
North by Northwest kenne ich auch
nicht. Doch, der hat im Deutschen einen ganz anderen Film, was mit Cary Grant, das ist diese berühmte Szene mit, wo er da auf dem Feld ist und von dem Flugzeug angegriffen wird.
Ich dachte,
wird.
Das wäre der dritte Mann.
Das kann sein, dass das auf Deutsch der dritte Mann dann heißt.
Aber, oder wieder ein anderer
Mann. Nee, der dritte Mann ist doch das mit Wien, was nicht von Hitchcock ist, aber es gibt der unsichtbare dritte. Das kann sein, dass das North by Northwest ist.
Genau, so. Ja, ja, richtig. So, das Drehbuch schrieb John Michael Hayes, der seit Rear Window von 1954 in Hitchcocks Team war.
Ich bin ja gespannt, ob es auch nach diesem Film noch bleiben sollte.
Achso, ja. Die Produktion übernahm Alfred Hitchcock himself. Die Kamera hielt Robert Burks, der seit I Confess schon von 1952 der Stammkameramann war. Den Schnitt übernahm George Tomasini, der auch seit Rear Window dabei ist. Und die Musik schrieb.
Ja, oder. Komponierte
aus.
Nee, komponierte es.
Und führte aus Bernard Herrmann, der seit immer Ärger mit Harry immer dabei war.
Aber noch in den nächsten Jahren sollte der auch im Team bleiben. Also Ärger mit Harry.
Nee, die anderen auch, oder nicht?
Doch, die meisten. Aber The Trouble with Harry war ja der Film direkt vor The Man Who Knew Too Much. Aber also Herrmann blieb auch in den Jahren danach dann eben der Stammkomponist von Hitchcock. Er hatte sich einfach jetzt so eine komplette Crew zusammengestellt, mit denen er arbeiten konnte. Mhm. Und wie du schon sagst, er war jetzt halt auch Produzent. Das heißt, er hatte einfach die komplette Kontrolle mittlerweile über seine Filme.
Die Besetzung. James Stewart als Dr. Ben McKenna und Doris Day als Joe oder Josephine oder so, ne?
Ja, aber sie wird hauptsächlich McKenna. Joe genannt. Ja. Und ich denke, die beiden tragen den Film auch hauptsächlich. Es gibt da andere Leute noch.
Ja, der Gegenspieler halt oder die Gegenspieler.
Ja, aber die habe ich jetzt nicht rausgesucht, sondern ich denke, James Stewart und Doris also Day waren die großen Stars. Also mich würde
das jetzt schon interessieren, ne? Aber gut, ich kann ja selbst recherchieren.
Ja.
So, das Budget betrug 1,2 Millionen Dollar und du hast den Film in das Genre Thriller eingeordnet.
Würdest du dem zustimmen?
Ja, es war auch ziemlich klamaukig zwischendurch. Genau,
hatte viele komödiantische Elemente, könnte man also vielleicht auch Thriller-Komödie sagen. Ich fasse ihn in 5 Filmsätzen zusammen. nicht Musical-Sätzen. Der erste lautet da, die Familie McKenna ist in Marokko im Urlaub.
Und dann in Europa?
Ja, aber von Europa reisen sie nach Marokko, weil der Ben da im Krieg stationiert war, als Lazarettarzt und es mal wiedersehen will. Und dort verbringen wir wirklich sehr viel Zeit, bis dann irgendwann ein Typ, den sie da kennengelernt haben, ermordet wird und Ben im Sterben noch ein paar Worte zuraunt und Ben erfährt, dass in London ein Attentat geplant ist. Und wie es schon im ersten Film der Fall ist, wird dann eben das Kind der McKennas, diesmal ist es ein Junge, entführt, damit sie schweigen. Und sie reisen dann nach London, um den Jungen selbst zu befreien. Genau, Hank the Honk. Und das hattest du irgendwann gesagt, egal.
Habe ich nicht gesagt.
Doch, das an einer Stelle gesagt, dass der Hank ist schon ein ganz schöner Honk.
Ach komm, echt?
Ja.
Sowas Dummes.
Dann habe ich gesagt, no jokes with names.
Kann ich mich nicht erinnern.
Und dann haben wir uns beide darauf geeinigt, dass eigentlich Ben ganz schön Honk ist. Also, sie reisen nach London und dort klären sie am Ende den Fall auf, nicht ohne ebenfalls aus dem ersten Film aufgegriffen ist, wieder eine großartige Konzertszene gibt, in der eben das Attentat diesmal von Doris Day alias Joe verhindert werden kann, indem sie an der richtigen Stelle mal einmal aufschreit. Und am Ende kriegen sie ihren Sohn wieder, indem Doris Day Que Sera Sera singt.
Ja.
Das ist der Film in 5 Sätzen, oder?
Ja, ich habe gerade zwischendurch nicht zugehört.
Dann erzähl uns doch mal ein bisschen was über die Produktion, Paula.
Aber gerne. Es war nämlich so, dass Hitchcock bereits 1941 zum ersten Mal mit dem Gedanken spielte, ein Remake von The Man zu machen. The Man, der Mann, der zu viel wusste.
Nee, du kannst ja auch einfach The Man sagen, wie du magst.
Diesmal bin ich doof. 1956, also 15 Jahre später, stand Hitchcock dann kurz vor seinem Wechsel von Paramount zu den Warner Brothers. Er schuldete Paramount aber noch einen Film, schlug nun erneut Der Mann, der zu viel wusste vor und das Studio ließ sich darauf ein, was ich nicht verstehen kann. Ich verstehe es wirklich nicht, warum man daraus nochmal einen neuen Film macht.
Mit dem Studio ging es nur um den Kassenerfolg. Und da das ja der Film war, der ihn berühmt gemacht hat, dachten die sich bestimmt, ach ja, da kann man bestimmt Geld mit verdienen. Und ich spoilere mal, sie hatten nicht ganz unrecht. Hitch verlangte von Drehbuchautor Hayes, dass er sich nicht die alte Version des Films anguckt. Stattdessen erzählte der Regisseur ihm die Story des Films und daraus machte dann Hayes seine eigene Version von The Man Who Knew Too Much.
Und das finde ich total unglaubwürdig. Als ob so ein Typ, der Drehbücher schreibt und in Hollywood schon irgendwie bekannt ist, noch nicht den Film geschaut hätte, den der Hitchcock berühmt.
Du vergisst, dass wir das Jahr 1956 haben und er nicht die Möglichkeit hatte, sich den Film einfach mal auf Amazon anzuschauen, nicht die Möglichkeit hatte, in die Videothek an der Ecke zu gehen, sondern entweder hast du einen Film geguckt, weil er im Kino lief, oder du hast halt Pech gehabt.
Der lief dann auch nicht im Fernsehen, ne?
1956, ja, okay, vielleicht gerade das Fernsehen.
Aber da hast du recht, daran habe ich wirklich nicht gedacht.
Also das ist so die... So unwahrscheinlich ist das halt nicht. Es gab natürlich auch öfter mal Wiederaufführungen. So. Ja, ja, also du hast schon recht, das Fernsehen fing schon gerade an und gut möglich, dass da halt Filme dann auch langsam kamen, aber also in den USA hat es auch schon in den 40ern angefangen. Ich habe da irgendwann mal recherchiert, aber es ist schon wieder vorbei.
Aber kamen dann da Kinofilme im Fernsehen?
Ja, doch, das war ja dann der Grund, warum die auf das Breitbildformat gegangen sind im Kino, weil dieses 4:3 Format, so wurden halt Fernseher gebaut und damit halt das Kino wieder irgendwie mehr Attraktion hat, haben sie ja dieses Breitbild eingeführt, weil das sah ja dann auf den kleinen Schachteln, die zu Hause hatten, echt scheiße aus mit diesen dicken schwarzen Rändern. Und deswegen sind dann die Leute wieder fürs Kino ins Kino gegangen, so wie sie ja heute die 3D-Welle hochhalten, um damit irgendwie Netflix und Co. Konkurrent zu machen.
Schon als Hayes die ersten Szenen geschrieben hatte, begannen die Dreharbeiten. Der Autor blieb in Amerika und schickte die neuen Teile nach und nach per Luftpost nach Marrakesch und London. Das ist ja total merkwürdig.
Der strenge Drehplan sorgte dafür, dass viele Szenen nicht in Marrakesch, sondern im Studio vor Rückprojektionen nachgedreht werden mussten, was man durchaus gesehen hat. Insgesamt überzog Hitchcock den Drehplan um 34 Drehtage.
Bernard Herrmann schrieb eine neue Begleitmusik für den Film. Hitch gab ihm auch die Chance, ein neues Stück für die Royal Albert Hall Szene zu schreiben. Herrmann fand aber, dass die Storm Clouds Cantata, die Arthur Benjamin für den ersten Film geschrieben hatte, so gut passe, dass er sie wiederverwendete. Que sera, sera hingegen wurde von Jay Livingston und Raymond Bernard Evans geschrieben. Aber jetzt nicht extra für den Film, ne?
Doch, extra für den Film.
Que sera, sera.
Ja, ja, ja. Doris Day war damals schon ein Gesangsstar und das Studio wollte unbedingt, dass sie daher einen Song singt. Entsprechend wurde Que sera, sera, wurden die Que sera, sera Szenen ins Drehbuch eingearbeitet, speziell für Doris Day.
Hitch war ja berüchtigt dafür, oder ist es immer noch, seine Schauspielerinnen zu schikanieren. Also die Damen ausschließlich.
Genau.
Doris Day hingegen gab er kaum Regieanweisungen, sondern schenkte technischen Belangen wie Kamera und Beleuchtung viel mehr Aufmerksamkeit. Siehste, der mochte die nämlich. Du nicht.
Hör mal weiter, Doris Day glaubte das nicht.
Doris Day war überzeugt, dass das der Fall war, weil Hitch ihre Performance nicht mochte und konfrontierte den Regisseur mit der Frage, was sie denn falsch mache. Ja. Also, warum ärgerst du mich nicht oder warum beachtest du mich nicht?
Genau, eher so wahrscheinlich.
Hitch entgegnete, My dear Miss Day, if you weren't giving me what I wanted, then I would have to direct you. So was Höfliches, ja.
Ja, also ich glaube, dass der, auch wenn er streng war und Menschen schikanierte, war der, glaube ich, immer sehr britisch, aristokratisch, höflich. Jedenfalls so alles, was ich von ihm gehört habe. Mhm. Nur mit so einem verschmitzten Humor. Als Doris Day sah, wie die Tiere beim Dreh der Marrakesch-Szenen behandelt wurden, weigerte sie sich weiterzuarbeiten, bis die Konditionen für ihre tierischen Kollegen verbessert wurden. Aus diesem Streik wurde dann ein lebenslanges Engagement von Doris Day für Tierschutz.
Ich weiß nicht, wieso du die nicht magst.
Ich sage gar nicht, dass sie persönlich, sie kann ja total die Knorke-Type sein. Ich mag sie einfach als Schauspielerin nicht.
Das verstehe ich wirklich nicht. Aber welche Tiere denn eigentlich jetzt? Die Pferde da, ja?
Pferde, Esel und was da noch so zum Beispiel auf dem Kamel hat man gesehen und Esel auf dem Bazar-Dings da.
Unter den Statisten in den Marokko-Szenen kam das Gerücht auf, sie würden nur bezahlt, wenn sie auch tatsächlich im Film zu sehen seien. Das ist ja wirklich lustig, ne? Weil das hast du mir zwischendurch gesagt und ich habe echt gedacht, hä? Wo kam denn das im Film vor? Ah, bestimmt da in der ersten Szene bei diesem Skisprung. Naja. Also, unter den Statisten in den Marokko-Szenen kam das Gerücht auf, sie würden nur bezahlt, wenn sie auch tatsächlich im Film zu sehen seien. Das führte bei den Massenszenen zu einem ständigen Gedränge, weil jeder der Kamera am nächsten kommen wollte. Erst nachdem die Crew das Gerücht aus der Welt geschafft hatte, konnten die Szenen gedreht werden.
Im Drehbuch enthielt die Royal Albert Hall Sequenz ganz viel Dialog. Allein James Stewart hatte eine Seite lang Monolog. Als Hitch die Szene dann änderte, sagte er zu Stewart, "You're talking so much, I'm unable to enjoy the London Symphony." Die Maskenbildner hatten Probleme für Daniel Gallen, der Louis Bernard spielt, oder Daniel Gallen wahrscheinlich, das richtige Make-up zu finden, damit er im Moment des Todes von James Stewart als Weißer enttarnt werden konnte. Es sah einfach unglaubwürdig aus, wenn ihm Stewart da über das Gesicht wischte, und dann die Farbe runterwischen sollte, das klappte nicht so richtig. Und dann kam Jeannin selbst auf die Idee, dass man einfach auf die Finger von Stewart ein helles Puder streichen solle. Und beim Streifen über die Wangen des Schauspielers, der zwar durchaus geschminkt war, aber wurden dann eben weiße Streifen auf die Wangen gestrichen.
Das ist ja ein schlaues Kerlchen, ne?
Nicht so konnte man dann ihn glaubhaft entmaskieren, obwohl es gar nicht gemacht wurde.
Doris Day war zu dieser Zeit ein dermaßen großer Star, dass ihr Hotel in London Tag und Nacht von Fans belagert wurde. Doris Day konnte das Hotel nur mit Polizeieskorte betreten und verlassen. Schließlich forderte das Hotelmanagement Doris Day auf, das Hotel zu verlassen, weil die anderen Gäste sich gestört fühlten. Das müsste einem heute mal passieren, ey. Die würden so einen Shitstorm abkriegen. Niemand würde mehr in dieses Hotel gehen.
Das ist auch sehr britisch-aristokratisch, würde ich sagen. Neben John Michael Hayes arbeitete wohl auch Angus MacPhail am Drehbuch mit. Hitch wollte beide als Autoren in den Credits nennen, aber Hayes legte dagegen Einspruch bei der Writers Guild of America ein und bekam Recht. So blieb er der einzig genannte Drehbuchautor. Aber diese Eitelkeit wiederum führte dazu, dass Hitch nach The Man nie wieder mit Hayes zusammenarbeitete. Das waren unsere Fakten zur Produktion. Kommen wir doch zur Analyse. Wie erzählt der Film seine Geschichte, Paula? Du hast ein paar Sachen zu sagen, hast du gerade gesagt.
Ja, Mensch, das hast du gerade ganz schön rumgedreht. Oh. Also im Vergleich zu dem ersten, zu der ersten Version ist mir direkt aufgefallen, positiv aufgefallen, dass die Verwechslung dieser Kapelle, des Namens der Kapelle mit dem Namen einer realen Person, ich weiß nicht mehr, wie ich den Satz angefangen habe, dass die besser aufgelöst wurde. Also im ersten Film ist Ambrose Chapel irgendwie so ein Zahnarzt.
Nee, das haben sie geändert. Im ersten ist es so, dass er ja so einen eben nicht zugeflüstert bekommt, sondern so er Zettel findet ja so einen Zettel im Bürstenstiel oder sowas. Und da steht der Name des Zahnarztes drauf und dann die Kapelle als nächstes.
Ach so.
Und das sind so, er hangelt sich von Hinweis zu Hinweis.
Ja, auf jeden Fall, der geht halt irgendwie, bei dem ersten Film geht er zu diesem Zahnarzt und der ist irgendwie auch irgendwie verdächtig und dann gibt, also ich habe die Zahnarzt-Szene überhaupt nicht verstanden. Ich weiß, aber wusste nicht, obwohl wir es auf Deutsch geguckt haben, was da eigentlich passiert und wozu diese Szene da ist. Und die hat mich mit vielen Fragezeichen zurückgelassen. Und in der neuen Version war die Verwechslung eben die, und die, da ist halt James Stewart zu einem gewissen Ambrose Chapel gegangen und hat gedacht, das sei irgendwie sein Kontaktmann. Der war es aber nicht und dann gab es irgendwie ein bisschen Streit und Prügelei und auch wieder ziemlich klamaukige Szenen. Und dann war der Fall halt erledigt, aber da war mir dann halt klar, warum
genau, in der Zwischenzeit,
Dr. Kenner da hingegangen ist und was da passiert ist.
In der Zwischenzeit fand dann Doris Day heraus, dass nicht die Person Ambrose Chapel, sondern die Ambrose Chapel gemeint war und sie ging dahin, um die Fährte aufzunehmen. Was gab es denn sonst noch so für Unterschiede zwischen den zwei Filmen?
Ja, die starke Frau war eben hier eine sehr schwache Frau. Und es gab auch nicht diese Schießerei-Szene am Ende,
genau.
Die beim ersten Teil, also die hat ja sehr viel Raum eingenommen.
Ja. Der erste Teil, also insgesamt ist der Film hier ja schon mal länger. Also der erste war irgendwie knappe 90 Minuten lang und der hier ist über 2 Stunden. Was sich vor allem in diesem ganzen ersten Teil manifestiert, wo wir im der 34er-Version noch irgendwie den Urlaub in St. Moritz ganz schnell abgehakt bekommen und dann geht es irgendwie wirklich rasant voran. Wir erleben eine Station nach der anderen, um dieses Rätsel zu lösen, um das Kind zu befreien, was dann am Ende dieser Schießerei gipfelt. Ist es halt hier, dass diese Szenen in Marokko diesmal im Urlaub echt viel Zeit einnehmen und da auch irgendwie der Plot mehr oder weniger nur so eine Nebenrolle spielt und da eben sehr viele komödiantische Szenen drin sind einfach. Und dann ist es halt auch nicht so, dass beim ersten Teil wirklich eins auf dem anderen aufbaut, auch wenn das tatsächlich mit dem Zahnarzt irgendwie ein bisschen merkwürdig ist, sondern hier ist es mehr so eben so Zufälle zusammenspielen. Also da erst landen sie bei dem falschen Ambrose Chapel, dann in der richtigen Ambrose Chapel, dann aber auch Doris Day geht ja nicht in die Royal Albert Hall, weil sie jetzt weiß, dass da das Attentat stattfinden soll, sondern auch wieder nur irgendwie rein zufällig, weil sie den Scotland Yard Kommissar dort abfangen will. Aber von dem erfahren sie dann, dass wahrscheinlich das Kind in der Botschaft ist. Und dann kommen sie am Ende auf die Idee, da in der Botschaft eben das Lied zu singen, weil sie als großer Star dann da eingeladen wird in die Botschaft, um da vorzusingen. Im Gegensatz eben zu der Schießerei der ersten Verfilmung. Oder?
Ich weiß gerade nicht, wie die drauf kommen, dass der in der Botschaft ist. Weiß ich gerade echt nicht.
Es gibt da so eine Dialogszene mit dem Kommissar im Anschluss an die Royal Albert Hall Sequenz und irgendwie geht das daraus hervor.
Habe ich echt vergessen. Weiß ich nicht.
Ich glaube, weil der diesem Pärchen, das sie im Urlaub kennengelernt hat, irgendwie auf die Schliche gekommen ist. Aber ganz genau weiß ich gerade auch nicht mehr. Ja, aber du hast vor allem eben die Frauenrolle angesprochen als Unterschied. Erzähl mal was darüber, wie.
Ja, also im ersten Film, da ist die Mutter einfach sehr selbstständig, ja. Mhm. Und also ich meine, sie schießt halt auch. Ne? Sie ist irgendwie da in St. Moritz macht sie einen Tontaubenschießen-Wettbewerb und ach. Sie nimmt da, also sie ist eigentlich die starke Person halt innerhalb dieser Familie oder bei dem Paar. Und Doris Day ist halt, also sie ist zwar auch diejenige, die am Ende halt alles richtet, ja, und die halt auch als Erste dann zumindest mit Hilfe ihrer Freundinnen und Freunde da auf die richtige Spur kommt und so. Und sie ist sicher auch die intelligentere der beiden. Aber sie wird von ihrem Mann halt relativ schlecht behandelt und lässt es halt geschehen. Also er ist so sehr, 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 er beschützt sie sehr stark. Ja?
Patriarchal ist er.
Ja, genau. Und das finde ich halt nicht so toll. Und ja, ich meine, gut, sie, dass sie jetzt nicht schießt, sondern singt, ist ja jetzt eigentlich nicht negativ. Ja? Also ich bin ja auch Pazifistin, ne? Finde ich das ja jetzt auch eher positiv.
Ich finde es so ganz spannend, dass im beiden Filmen Hitch die Männer als inkompetent darstellt.
Ja, der hat ja sogar, der erste Mann, der hat ja sogar noch so einen noch trotteligeren Bruder dabei. Oder Schwager, ne?
Trotzdem wird er ja dann gefangen genommen, sogar noch, und ist dann so eine Damsel in Distress, die dann der dann wieder befreit werden muss. Mhm. Und hier ist halt, Ben ist halt einfach ein Honk. Mhm. Und aber dadurch, dass er eben die Frauenrolle so anders stellt, wird daraus halt eine ganz andere Botschaft. Im ersten war es halt tatsächlich so, hier, die Frau hat die sprichwörtlichen Hosen an, sie weiß, wo der Hase läuft oder wie der Hase läuft oder was man da auch immer sagt.
Wo die Oma ein Bier holen geht.
Genau, wo der Frosch die Lockner hat. Und der Mann hat halt keinen Plan. Und hier ist halt so, der Mann hat keinen Plan, die Frau ist schon intelligente, aber sie ist halt in so einem krassen 50er-Jahre-Familienbild gefangen und kommt dann gar nicht richtig zum Zuge. Also es ist immer, wenn sie hat halt irgendwie schon ganz am Anfang in Marokko ziemlich schnell ein Näschen dafür, dass hier was faul ist. Mhm. Und immer wenn sie dann irgendwie anfängt, da Fragen zu stellen, dann fährt ihr Ben über den Mund und pfeift sie wieder zurück. Und dann gibt's diese ganz unglaublich schreckliche Szene, wo das Kind entführt wurde und Ben weigert sich, es Joe zu erzählen, bis sie dann, also er verlangt von ihr, dass sie Beruhigungsmittel genommen hat und erst danach erzählt er ihr, dass ihr Kind entführt wurde, weil die arme Frau, die kommt natürlich nicht drauf klar, nüchtern zu erfahren, was mit ihrem Kind passiert ist. Nein, erst muss sie unter Drogen gesetzt werden. Und das ist so wirklich so eine Szene, aus der schreit so 50er auch dieses ständige Pillenschlucken, das ist auch so irgendwie so ein 50er-Ding gewesen. Dass das noch irgendwie total kritiklos akzeptiert war und das eben kombiniert mit diesem ganz schrecklichen patriarchalen Ding macht hier so einen ganz andere Stimmung bei dem Film, was irgendwie nochmal krass zeigt, dass es halt von den 30ern zu den 50ern offensichtlich einen Rückschritt in der Emanzipation, in dem Frauenbild gegeben hat. Und das finde ich so auch so interessant, so mit Blick auf unsere heutigen Tage, wo man auch ganz stark den Eindruck hat, dass hier zivilisatorische Errungenschaften gerade wieder zurückgerollt werden. Das ist da offensichtlich auch nicht, wie wir uns das in unserer Geschichtsschreibung gerne erzählen, immer nur voranging, sondern vielleicht tut jetzt auch dieser Film ein falsches Bild irgendwie vermitteln. Vielleicht waren die Frauen emanzipierter, als es hier The Man Who Knew Too Much aus 1956 uns darstellt. Aber im Augenblick sieht es tatsächlich so aus, als wären die 30er Jahren Frauen stärker und selbstständiger gewesen als in den 50ern.
Ja, ich fand, die Szene...
Entschuldigung, ich möchte, das klang scheiße. Frauen waren, durften selbstständiger sein in den 30ern als in den 50ern. Du wolltest was sagen, ich bin jetzt Wort.
Ja, ich finde die Szene aber wirklich interessant, also gerade auch aus dieser Gender-Sicht. Mhm. Ja, weil Dr. McKenna ja auch irgendwie andeutet, dass sie irgendwie ein Problem hat, ja, irgendein psychisches, ja, weil er sagt irgendwie, ach, du weißt genau, was mit dir passiert, wenn du dich aufregst. Also, vielleicht hat sie auch kein psychisches Problem, sondern irgendwie, vielleicht hat sie ein empfindliches Herz oder sowas, oder
das ist typische Hysterie oder, der Frauen.
Ja, aber die Hysterie ist nicht auch schon längst abgegangen?
Ja, eigentlich ist es 19. Jahrhundert, ja.
Was mich mehr gestört hat, war tatsächlich der Anfang, als die Familie im Bus diesen Louis Bernard kennenlernt. Und der so offensichtlich die Joe ignoriert. Also er spricht wirklich nur mit dem Mann. Mhm. Er schaut Joe nicht mal an. Louis Bernard spricht mit Ben über Joe, obwohl die direkt daneben sitzt. Mhm. Und jedes Mal, wenn Joe Louis Bernard was fragt, antwortet er ihr einfach nicht. Ja? Erst als sie mal zusammen allein auf dem Balkon sind, da antwortet er ihr, aber weicht halt aus.
Wobei das ja schon wieder eine ganz bewusste Inszenierung
ja,
ist.
Ja, aber, ja, sicher. Aber der Ben, dieser Trottel, der merkt es halt auch gar nicht, ja. Also ich würde jetzt von dir erwarten, dass, wenn wir so jemanden kennenlernen, dass du dann halt das auch bemerkst, dass der sich so verhält und dann vielleicht entsprechend drauf reagierst, so, ja.
Du hast mich da irgendwann mal im Supermarkt darauf aufmerksam gemacht, dass es voll oft ist, wenn man da irgendwie als Frau jemand anspricht und der Mann steht daneben, dass die Antwort dann an den Mann geht.
Das habe ich mal irgendwo gelesen und es ist tatsächlich auch so, ja.
Die Frage ist, ich habe einen Artikel gelesen, da wurde behauptet, dass Hitch damit das Familien- und Frauenbild der 50er kritisiert. Und die Argumente, die da gebracht wurden, lagen vor allen Dingen in der Art und Weise, wie er die Männerrolle inszeniert. Denn immerhin muss man ja mal sehen, er stellt Ben ja als komplett unfähig dar in allerlei Situationen. Und also James Stewart ist wirklich so der klassische Tumbamerikaner, der nichts checkt und der wird dann eben ironischerweise zum Mann, der zu viel wusste. Mhm. Obwohl er wirklich so dumm ist, dass ich frage, wie ist der Mann jemals Arzt geworden? Und es ist natürlich einerseits so ein auch sehr klassischer Trope, irgendwie das Ordinary Guy in Extraordinary Circumstances, so was wir auch ja zum Beispiel bei Stirb langsam haben, wobei der natürlich sehr kompetent ist, aber trotzdem irgendwie so der 0815-Mann ist, der dann irgendwie über sich hinauswachsen muss. Mhm. Aber der Unterschied hier ist eben, dass Ben eigentlich nie, außer vielleicht ganz zum Schluss in der Opernszene, wo er mal den richtigen Riecher hat, in der Botschaftsszene meine ich, aber bis dahin wächst er eben nie über sich hinaus, sondern er ist halt wirklich inkompetent auch wieder, wenn es darum geht, den Fall zu lösen. Da ist halt dann die Frage, ob das natürlich dann tatsächlich dann doch wieder so ein Kommentar ist, irgendwie auf Geschlechterrollen. Was denkst du dazu?
Ich weiß es nicht. Also mir ist halt aufgefallen, dass die beiden halt einfach zusammen den Fall gelöst haben, halt auch im Vergleich zum ersten Teil, also die halt als Ehepaar losziehen und sie dann zwar immer so diese Hilfsaufgaben erledigen muss und dabei dann alleine eigentlich den Fall löst, so, aber in der ersten Variante bleibt sie ja irgendwie, soll sie ja zu Hause bleiben und die zwei Männer gehen raus. Aber ich habe das tatsächlich mehr so als, also nicht, also ich habe das mehr so gesehen, dass das halt dieses Paar ist, die kleine Familie, die halt alleine versucht, das Problem zu lösen, ohne Hilfe der Polizei und so. Ich Ich fand auch, dass die Dramatik der Entführung des eigenen Kindes da deutlicher zu spüren war. Das war, wie im ersten Teil ging es so ein bisschen unter, wie furchtbar das für Eltern sein muss, wenn das Kind entführt wird.
Und das war hier besser, meinst du?
Ja, ein bisschen.
Ja. Mhm. Mich mal kurz auf dieses, ich glaube nicht auch nicht, dass da irgendwie ein wirklich bewusster Kommentar drin steht. Also zumindest verpasst hier Hitchcock die Chance aus dieser Awkwardness von Ben eine Aussage über Männlichkeit zu machen. Und gerade halt, wenn man das vergleicht zum Beispiel mit das Fenster zum Hof, wo wir ja dann eindeutige die Geschichte mit dem impotenten Mann im Stuhl und dann eben Grace Kelly, die da die Aktive ist und die da die ganze Zeit quasi die Fäden in der Hand hat und weiß, was das Richtige ist zu tun. Wenn wir diese beiden Filme vergleichen, dann wird hier eben eine ganz andere Mann-Frau-Dynamik inszeniert. Und wo dieser, also hier ist sicherlich so, das ist ja immer so ein Leitmotiv von Hitchcock, dass er irgendwie seine Filme Beziehungsfilme sind. Und er zeigt hier wieder wie so eine andere Dimension von Beziehung. Aber ich glaube nicht, dass er hier in irgendeiner Form einen Kommentar auf das Familienbild der 50er Jahre gemacht hat, sondern der hat das rein irgendwie Ben als Comic Relief inszeniert und das so gemeint, dass halt quasi, also das ist in keinster Weise kritisch gemacht. Hm. So, besonders ist das in dieser Szene, einen Moment noch, dann darfst du wieder, wo sie da beim Essen sind in Marrakesch und das so einfach Hitch das so aus darin badet in diesem Klischee des provinziellen Amerikaners auf Reisen, der es halt nicht schafft, sich da irgendwie an in Tischsitten anderer Länder
anzupassen,
genau. Er kann halt nicht auf diesen niedrigen Stühlen sitzen, da sind seine Beine zu lang, er kann nicht mit den Händen essen, das findet er alles scheiße. Aber das wird eben nicht so inszeniert. Also wir machen uns schon so ein bisschen über Ben lustig, aber es ist mehr so ein mit ihm lachen. Also ja, das ist so, der Zuschauer soll sich mit ihm identifizieren, so, seht her, der erfolgreiche Arzt, der kann genauso wenig auf dem Boden sitzen, wie du es könntest und mit den Händen essen, und das ist sowieso ja nur was, was irgendwie so Unzivilisierte machen. Also am Ende nimmt er ja dann auch, denkt er gar nicht, also er lästert ja schon darüber, warum soll ich denn nur 3 Finger nehmen, wenn ich 5 intakte Finger habe und 2 Hände, und dann darf ich nur mit 3 Fingern essen, was soll denn der Blödsinn? Und am Ende nimmt er ja auch irgendwie beide Hände und zeigt so, ich habe Wichtigeres im Kopf als jetzt hier irgendwie eure blöden Tischsitten. Ich will einfach nur essen. Nur normal essen, wie das normale Menschen machen. Und eigentlich habe ich halt viel Wichtigeres im Kopf, als mich irgendwie hier mit so Sachen denkst, während dann da halt wieder Doris Day das natürlich alles total perfekt macht, weil sie ist ja dann eben die Hausfrau und Mutter, die natürlich in solchen Situationen, den irgendwie mit gesellschaftlich korrektem Auftreten zu tun haben. Da kennt sie sich total gut aus.
Sie ist ja auch perfekt. Ich meine, sie ist den ganzen Film über perfekt, ja. Ich meine, selbst nachdem sie die Beruhigungstabletten genommen hat, ist sie natürlich völlig außer sich, als sie erfährt, dass ihr Kind entführt wurde. Und da musst du dir mal vorstellen, am Ende sitzt sie da in der Botschaft am Flügel und trällert ihr Liedchen, als ob das irgendwie zur Unterhaltung der Gäste wäre, aber eigentlich will sie da nur so ein Code an ihr Kind senden, so wie so ein Leuchtsignal oder sowas. Und es funktioniert auch, und sie kann das alles überspielen, obwohl sie innerlich völlig fertig ist, und sie ist eine unglaublich starke Frau. Und das ist einfach die perfekte klassische Familie der 50er, die da dargestellt wird, weil auch die Beziehung zwischen Mutter und dem Kind, vielleicht sogar die Beziehung zwischen Mutter und Sohn, einfach enorm stark ist, weil die so ihr eigenes Lied haben, was sie zusammen singen, und also eigentlich so dieser trottelige Ben, das ist zwar der, für den sie alles macht, aber es ist halt irgendwie, es ist nicht so eine Partnerschaft, sondern er steht ihr schon so vor, ja. Und sie muss ja auch, sie möchte das zweite Kind haben, das muss sie erstmal bei ihm anmelden.
Ja, es ist so ein bisschen auch dieses blöde Sprichwort, hinter jedem erfolgreichen Mann steht eine starke Frau oder irgendwie so, das sagt man so, aber halt mit der Emphasis auf hinter ihm steht sie.
Ja, genau.
Ich habe es auch an einer Stelle gelesen, dass ja das Besondere wäre, dass Doris Day mal keine kühle Blonde ist, sondern eben so warmherzig und dass das so ungewöhnlich wäre für also Hitchcock.
Ich kenne die aber jetzt nur so.
Nee, im Gegensatz zu den Frauen, die Hitchcock sonst inszeniert. So. Das finde ich aber eben auch nicht. Das ist so, ja klar, wenn man irgendwie ein paar seiner Klassiker gesehen hat, könnte man diesen Eindruck gewinnen, aber dafür haben wir halt jetzt mittlerweile einfach auch schon zu oft zu viele Filme von ihm gesehen und ich dachte ja sofort eben an Rebecca oder eben an wie heißt der mit Ingrid Bergman, den wir auch vor gar nicht, Notorious, wo ja auch irgendwie zwei total verletzliche und total warmherzige Frauen waren, die eben nicht irgendwie kühl und abgeklärt waren, wie es vielleicht die Frauen in Rear Window immer Ärger mit Harry, Vertigo oder ja, Psycho sind. Ja, aber
die
sind.
Waren wenigstens noch geheimnisvoll.
Aber nur so als Kontrast, so als würde Hitchcock nur immer dieses Klischeebild der kühlen Blonden inszenieren, aber das macht er eben nicht, sondern das macht er in seinen größten Klassikern, aber hat halt zu viele Filme dann doch gedreht insgesamt. Wir haben jetzt die ganze Zeit schon quasi den Punkt besprochen, worum geht's wirklich, aber ich möchte nochmal zurück auf die Inszenierung, nämlich auf die Albert Hall-Sequenz, weil die ist schon ziemlich geil, oder?
Die fand ich im ersten Film aber auch besser.
Ah, nee.
Doch, das also ist im schon ersten hier Film, da war sie, glaube ich, kürzer.
Ja, knackiger. Im ersten ist sie 6 Minuten lang, hier ist sie 14 Minuten lang.
Okay, und im ersten ist, da sitzt die Frau halt im Publikum und wusste halt schon vorher, was da eigentlich im Gange ist, heimlich, ja. Und man sieht, wie sie ganz zerrissen ist, ja, zwischen dieser Frage, soll ich jetzt das Leben meines Kindes retten, dem diese Entführer, diese skrupellosen Entführer zumindest versprochen haben, dass sie dem Kind nichts tun, wenn sie still ist, oder soll ich hier das Attentat verhindern, ja, und das ist schon auch ein Konflikt, ja, und das sieht man ihr halt auch an, und bei Doris Day, da versteht man nicht so wirklich, wo der Konflikt eigentlich liegt. Also diesen Konflikt habe ich in ihrem Gesicht nicht wiedererkennen können oder auch in der ganzen Vorbereitung auf die Szene.
Ja, also den Punkt hängt ja schon dieses, wie sie innerlich mit sich ringt. Ach, ich weiß nicht, das muss ich tatsächlich Doris Day auch verteidigen. Das macht die auch gut.
Liegt auch schon an der ganzen Best, Vorbereitung.
Ich finde, also das ist schon eine verdammt gut inszenierte Szene und da zeigt sich, finde ich, durchaus, was Hitchcock für eine Meisterschaft erlangt hat, jetzt auf dem Höhepunkt seiner Karriere. Ich habe hier so ein paar Fakten mal zusammengestellt, die ich gerne vortragen möchte.
Ach so.
Die Szene ist 14 Minuten lang und beinhaltet 124 Shots, während das Original 6 Minuten lang war und 91 Shots beinhaltete. Das heißt, um die Spannung zu steigern, dehnt Hitchcock nicht nur die Szene doppelt so lang aus, sondern er hält auch jede einzelne Einstellung länger, um den Spannungsaufbau so besser hinzukriegen. Dann wird hier besser etabliert, wann genau der Schuss fallen wird. Er hat hier eine klassische Dreierformel. Der Film fängt an, dass wir überhaupt, ohne überhaupt wissen, was wir da sehen, schon mal die Stormcloud-Kantata sehen und im Vorspann einmal den Beckenschlag sehen und dann kriegen wir zweimal vorgeführt auf dem Plattenteller, zu welchem Zeitpunkt jetzt der Schuss fallen wird. Und dann erst sehen wir es eben im Konzert, um genau zu wissen, wann der Moment da ist, wo der Schuss fallen wird. Wir haben hier eben dann eine richtige Stummfilmszene, wo er halt nochmal zeigt, was das er eben Stummfilmregisseur war und was er in der Beziehung drauf hat. Und ab Minute 37 fängt er dann auch noch an, dass er die Montage im Rhythmus der Musik sich bewegt. Also, dass der Film ab 7,5 Minuten fängt er an, halt, dass die einfach die Szenen, die Einstellungen im Takt der Musik, im in Takt ist ja nicht das Richtige, ist ja keine Taktmusik, aber auf die Melodie abgestimmt quasi, fängt er an, den Film zu schneiden. Und dann fängt er als nächstes an, mit Triaden zu arbeiten, die sich immer weiter steigern, bis quasi der Höhepunkt kommt. Wir sehen den Dirigenten, den Chor und den Beckenspieler, dann sehen wir den Attentäter, seinen Komplizen. Das weiß ich gerade gar nicht.
Seine Komplizin.
Seine Komplizin, genau. Und das Opfer. Und dann sehen wir Ben, Joe und das Opfer. Und dann ganz zum Schluss kommt dann eben nochmal so eine Parallelmontage, wo wir quasi Beckenspieler und Attentäter sich immer parallel zueinander auf ihren großen Moment vorbereiten sehen. Mhm. Und das ist schon sehr geil gemacht, wie er da das langsam, aber sicher auf den Höhepunkt zusteuert und du genau weißt, gleich ist es soweit. Und halt dazu eben noch dieses, also dass Ben halt versucht, das Ganze zu verhindern und da halt durchläuft und eben sehr viel redet, aber im Gegensatz zu dem, wie sie die Szene ursprünglich geplant haben, man halt das nicht hört, was er sagt, sondern eben die ganze als Stummfilm inszeniert ist und es komplett richtig gut funktioniert. Schon eine gute Szene.
Ja, schon die andere wusste ich besser. Und ich fand auch den Gegenspieler in der ersten Version besser. Der hatte irgendwie viel mehr Tiefe und der war so, weißt du noch, der war so charmant. Weil jetzt in der zweiten Variante war das ja auch nur so ein Depp, der halt, also so ein Handlanger von diesem Botschafter, ja.
Ja, genau. Also das war ja im ersten Teil auch so, aber da war ja der eben, der die Strippen zieht, viel quasi viel wichtiger. Der war ja hier nur ganz in zwei Szenen oder so.
Nein.
Das war doch irgendwie der Sohn des Botschafters oder irgendwie so ein Angestellter in der Botschaft. Der war halt nur ganz wenig zu sehen.
Ach so, ja.
Während Peter Lorre war das im Original eben da der Strippenzieher war, der halt eine viel größere Rolle hatte und da halt viel, viel wichtiger war für den ganzen Film.
Ja, das war doch der, jetzt in der zweiten Variante war das doch dieser Mr. McCoy oder McCannon.
Nee, aber nee. Peter Lorre hat ja den Attentat auch nicht selbst ausgeführt, das Attentat.
Ja, aber den meine ich ja auch nicht, sondern den, der auch den Pastor gespielt hat. Den Mann von dem Ehepaar.
Ja. Achso, okay, okay.
Das ist doch das Äquivalent
zu Peter Lorre. Ja, also hier steht ja, wie gesagt, noch jemand dahinter.
Ja, eben. Und das ist halt bei Peter Lorre nicht so.
Ja, aber, ja, okay, gut.
So
gesehen hast du recht.
Das ist schon die gleiche Person, weil der mit Urlaubsort ist und weil der diese Idee mit der Musik hat und den Attentäter instruiert.
Ja. Mhm. Das ist halt auch Peter Lorre, der ist halt auch echt stark.
Ja, sag ich ja. Der ist halt viel, viel interessanter als dieser andere Typ.
Mhm.
Und der Attentäter, der ist halt wirklich krass, ja. Das muss ich. Also ich glaube wirklich, dass ich die zweite Variante von der Mann, der zu viel wusste, als Kind schon mal gesehen habe.
Mhm.
Weil der, dieses Gesicht, das hat mich richtig durchschaudert, als ich das gesehen habe. Und ich habe eben sofort an diesen Albtraum gedacht, den ich vor 30 Jahren oder so mal hatte.
Vielleicht ist der Mann, der zu viel wusste, ohne dass du dich daran erinnern kannst, das für dich, was für mich vom Winde verweht war. Mhm. Denk mal darüber nach. Hast du sonst noch was Inhaltliches?
Nee.
Dann sag uns noch mal, wann wir Hitchs Cameo sehen.
Ich glaube, auf dem Markt in Marrakesch.
Genau, da ist so ein Schlangenvorführer oder irgend so eine
Oder der Show. Akrobat.
Eine Akrobaten sind diese, genau. Und dann steht er da und man sieht ihn nur von hinten im linken unteren Frame, wie er sich da die Vorführung anguckt. Aber lustig ist ja, also es war auch schon wieder eben, wie gesagt, auf dem Höhepunkt seiner Karriere, wo auch schon er bekannt wie ein bunter Hund dafür war, dass er immer Cameos hatte.
Mhm.
Und damit spielt er hier auch wieder in der Busszene ganz am Anfang. Da haben wir so einen Mann, der möglicherweise ein bisschen dicker ist, das sieht man nicht so genau, aber der eine Glatze hat und dessen Gesicht so von einer anderen Person verdeckt wird. Mal, das ist bestimmt Hitchcock. Und dann sieht man im Umschnitt, aber das ist ein anderer Mann. Da wird ganz eindeutig damit gespielt, dass die Leute ihn suchen und dann hoffen, ihn da gefunden zu haben, aber er ist es dann nicht. Das ist so ein Witz, wie ihn Hitchcock geliebt hätte und ihn bestimmt nicht unabsichtlich gemacht hat. Aber besonders ist hier ja auch, dass der Dirigent Bernard Herrmann auch ein Cameo hat. Als was dann?
Als Dirigent?
Genau, also der Komponist. Ich habe Dirigent schon gesagt.
Du hast es verraten.
Ich habe es verraten. Und sein Name steht sogar auf den Plakaten vorm Opernhaus, dass er dirigieren wird. Und er ist dann tatsächlich auch der Dirigent des ganzen Konzerts. Außerdem habe ich noch ein Zitat, was der Mann, der zu viel wusste, gemacht hat. Und zwar Jay Livingston sagt im Interview, er kam auf die Idee zu Que Sera Sera, als er den Film Die barfüßige Gräfin von 1954 sah, in der Rossano Brazzi Ava Gardner sein Haus zeigt und die Inschrift am Tor lautet Que Sera Sera, und Brazzi sagt daraufhin, dass das Familienmotto sei und bedeutet, whatever will be, will be. Und dieses Que Sera Sera, whatever will be, blieb dann eben Livingston im Kopf und daraus entstand dann dieser Song.
Ja, dieses Lied ist ja, also der Text ist ja auch nochmal sehr unemanzipiert.
Ja, das ist er.
Warum lachst du da so?
Weil er scheiße ist. Ich habe zwar einen mega Ohrwurm und singe das Lied seit Wochen hier in der Wohnung, aber...
Ja, was sagt einem das denn jetzt in Bezug auf den Film?
Ich glaube nicht, dass er das eine tiefere Botschaft hatte, sondern dass es halt tatsächlich, Studio meinte, du, die Doris Day, die Day Doris, die ist so berühmt dafür, dass sie Lieder singt, schreiben wir ihr mal ein Lied. Oh ja, machen wir mal. Ich kenne da diese Jungs, die machen das mal.
Echt? Meinen Sie nicht, dass sie wussten, worum es da geht in dem Film? Oder dass ihnen jemand gesagt hat, worum es in dem Lied gehen soll?
Ne, es sollte ja ein Kinderlied sein. Kommen wir auch gleich nochmal auf den Aspekt, dass Doris Day da nicht so begeistert davon war, dass sie ein Kinderlied singen sollte. Und es spielt ja dann auch nochmal in der Szene der Botschaft eine Rolle, als sie dann das Lied anstimmt und alle irgendwie so irgendwie ein bisschen irritiert sind, was sie denn jetzt da singt, weil sie dann auch wieder vor so einem aristokratischen Publikum singt und sie irgendwie alle ein bisschen angepisst sind, was ihr einfällt, jetzt dieses Lied ausgerechnet zu singen. Mhm. Aber es ist natürlich der Trick ist, damit ihr Sohn erfährt, dass sie da ist. Mhm. Ja, mir ist noch eine Sache eingefallen, die wir vergessen haben, nämlich eine Trademark von Hitchcock, der High-Angle-Shot. In einem Hitchcock-Film gibt es oft einen High-Angle-Shot, also eine Kameraeinstellung von einer Draufsicht von oben, die in einem Moment der Erkenntnis der Protagonisten zu sehen ist. Wann tritt er hier auf? Weißt du es noch?
Weißt du es denn?
Ich weiß es, ja.
Dann sag's doch.
Als Ben auf der Polizeiwache in Marrakesch den Anruf bekommt, dass sein Sohn entführt wurde. In dem Moment bekommen wir von die Kameraeinstellung von direkt oben auf ihn herab, wie er da steht mit dem Hörer am Ohr. Dann kommen wir zur Rezeptionsgeschichte, würde ich sagen, oder?
Ja.
Ist das nochmal ohne Gähnen? Das habe ich ganz vergessen. Jemand hat sich beschwert, dass wir gähnen.
Echt?
Könnte ich mal einen Podcast ohne Gähnen machen.
Okay, wir dürfen nicht essen, wir dürfen nicht schlucken.
Schlucken hat sich die gleiche Person auch beschwert. Kann ich mal ohne Trinken und Gähnen einen Podcast machen?
Nein, können wir nicht, denn wir machen den Podcast abends.
Als Spaß.
Genau, zum Vergnügen, nach Feierabend. Und wir sind abends müde. Wir können natürlich den Podcast auch einstellen. Und nur noch auf dem Sofa sitzen und andere Sachen machen.
Nö, denke ich gar nicht dran, aber es muss uns halt auch keiner hören. So. Nichtsdestotrotz, auch wenn wir jetzt hier lästern, wir arbeiten ständig daran, besser zu werden. Ich werde jetzt sämtliche Gähner neben den Schluckern auch noch rausschneiden. So viel Arbeit geht in diese Nachbearbeitung hier. Und ihr könnt uns natürlich auch jederzeit 5.000 Euro spenden, dann werden wir uns geiles ARD-Equipment besorgen, also wie es die ARD hat, und dann klingen wir halt auch perfekt.
Ne, dann können wir auch einfach die Erwerbstätigkeit einstellen, ja, und können vormittags podcasten, da sind wir dann auch nicht müde.
Nee, aber dann haben wir halt auch irgendwie Mikrofone, die nicht jedes Schluckgeräusch mit draufnehmen und so ein Zeug.
Ja, weil Durst
anyway,
haben wir trotzdem, ja.
Das lässt sich ja dann alles einrichten, aber es kostet halt alles, nicht? Das bedenken die Leute nicht, was so ein Podcast-Equipment halt kostet. Erzählt uns mal, was zur Rezeptionsgeschichte des Films.
Der Film spielte 11,3 Millionen Dollar ein und damit fast das Zehnfache seines Budgets. Es waren Hitchcocks goldene Jahre, wie gesagt, in denen alles, was er anfasste, zu Gold wurde. Obendrein sorgte Doris Days Star-Status für klingelnde Kassen.
Wir hatten schon beim letzten Mal Hitchcocks eigene Einschätzungen zu den beiden Versionen von The Man äußerte er im Interview mit Truffaut und da sagte er, let's say the first version is the work of a talented amateur and the second was made by a professional.
Zunächst wollte Doris Day Que sera, sera im Film nicht singen und nannte den Song A Forgettable Children's Song. Das Lied gewann am Ende einen Oscar als bester Song aus einem Film. Es wurde Doris Days größter kommerzieller Erfolg und sie sang das Lied noch in zwei weiteren Filmen. Meisterschaft im Seitensprung 1960 und Spion in Spitzenhöschen von 1966, den ich natürlich kenne. Außerdem wurde das Lied der Titelsong von Doris Days Serie Doris Day Inn. 1968.
Das Lied war am Ende wohl doch nicht so forgettable. Der Film gehörte mit Cocktail für eine Leiche, Das Fenster zum Hof, Immer Ärger mit Harry und Vertigo zu den Five Lost Hitchcocks. Hatten wir auch schon mit den anderen Filmen, die wir hier schon besprochen haben, aus diesen Five Lost Hitchcocks erwähnt. Nämlich, Hitch hatte nach der Kinoauswertung die Rechte an den Filmen zurückgekauft und sie unter Verschluss gehalten. Sie sollten Teil des Erbes seiner Tochter werden und Patricia Hitchcock brachte die Filme dann auch 1984 nach Alfreds Tod wieder in die Kinos.
Im Gegensatz zu den anderen vier Lost Hitchcocks wurde der Mann, der zu viel wusste, aber einmal 1965 von Paramount im Fernsehen ausgestrahlt. Da haben wir es ja. Hitchcock und James Stewart verklagten daraufhin Paramount auf Schadensersatz und Herausgabe der Negative. Es kam zu einer außergerichtlichen Einigung und der Film blieb fortan unter Verschluss.
Da werden sie fett Kohle kassiert haben dafür, dass sich Paramount diesen Fauxpas geleistet hat. Fauxpas.
Das ist ein Fauxpas.
Ein Fauxpas. Der nächste Fauxpas ist mein Lieblings-Funfact zu dem Film. Als Hitch 1958 seinen Ausflug zu Warner nach seinem Ausflug zu Warner wieder zu Paramount zurückgekehrt war für das Studio Vertigo am Machen war, da hatte das Studio Angst, dass das Publikum den Titel des Films nicht verstehen würde. Und Hitch dachte sich, Moment, ich kenne da ja noch diese zwei Songschreiber und die haben mir damals Que Sera Sera geschrieben, nämlich Jay Livingston und Ray Evans, und die sollen mir jetzt einen Song machen, der erklärt, was Vertigo ist. Er engagierte sie wieder. Jetzt war aber das Ergebnis nicht so ganz überzeugend, so dass es Hitchcock kurzerhand unter den Tisch fallen ließ und der Song im Film keine Verwendung fand. Man kann sich ihn auf YouTube anhören und man wird sofort verstehen, warum er nicht in diesem mutmaßlich besten Film aller Zeiten zu hören ist.
Aber mehr wird nicht verraten.
Nee, ich werde den jetzt nicht einspielen, sonst haben wir wieder die GEMA und wieder.
Ich dachte, du singst dann.
Nee, es ist einfach so eine Bossa Nova-Nummer, in der irgendwie erklärt wird, was Vertigo ist. Es ist echt, ich werde es verlinken, schaut es euch auf YouTube an, das ist echt albern. Echt schlechtes Lied.
Okay.
Willkommen zu Preisen und Bestenlisten, Paula.
Que sera, sera gewann, wie gesagt, den Oscar. Der Song landete auf Platz 2 der US-Charts und auf Platz 1 der britischen Charts.
Als ich das rausgefunden habe, da ist mir nochmal aufgefallen, auch so, wie die Charts eklatant an Bedeutung verloren haben. Als ich noch ein Teenager war, also vor allen Dingen so ein früher Teenager, der anfing, sich für Popmusik zu interessieren, war das für mich unglaublich wichtig, Donnerstag habe ich die HR3 Charts mir angehört, um zu erfahren, was die größten Hits sind. Und heutzutage interessiert es echt kein Schwein mehr, oder? Also
doch,
halt
ich glaube schon.
Dich
interessiert
es
nicht mehr.
Es ist auch einfach durch diese Streaming-Geschichte, also einmal erst durch diese Napster MP3-Tauschgeschichte und danach durch die Geschichten hier wie Spotify und Co. hat sich einfach dieses Verkaufscharts-Ding vollkommen erledigt. Das hat heutzutage einfach nicht mehr den Stellenwert, den es mal hatte.
Also das glaube ich nicht, tatsächlich. Also es gibt immer noch Charts, ja, und die Kinder kennen den auch, nur unsere Tochter kennt den nicht, weil es halt unsere Tochter ist. Weil bei uns kein Radio läuft.
Schreibt uns doch mal einen Kommentar. Kennt ihr oder eure Kinder die Charts und was steht denn gerade auf Platz 1 der Charts und hat das für irgendjemand noch eine Relevanz? Relevant war auf jeden Fall Que Sera Sera. Das sah auch das American Film Institute so und wählte den Song auf Platz 48 der 100 besten Filmsongs.
Ich kannte den Film übrigens auch schon vorher.
Den Film?
Ja, das Lied.
Das Lied, ja.
Schon als Jugendliche habe ich das auch gesungen.
Ja. Ah ja. Ist ja auch wichtig, nicht so ein junges Mädchen, das sich fragt, ob es mal schön und wird und einen reichen Mann haben wird oder so.
Genau, das sind die Fragen,
die sich junge Mädchen stellen.
14-jährige Mädchen beschäftigen.
Auf jeden Fall.
Der Mann, der zu viel wusste, steht außerdem in den 1001 Movies You Must See Before You Die von
Steven Schneider. Und wir haben auch noch einen... Zwei schöne Zitate. Da haben wir einmal Taxi Driver von Martin Scorsese und da gibt es die Szene, in der Travis Iris befreit und da werden gleich mehrere Shots von der Szene übernommen, in der Ben und Joe Hank befreien. Und Mission Impossible Rogue Nation, ich mach einfach mal, okay?
Ja, mach mal.
Mission Impossible Rogue Nation, ihr erinnert euch bestimmt, da gibt es eine sehr große Szene, in der der österreichische Kanzler in der Oper ermordet werden soll. Und das ist natürlich eine einzige Referenz an die Royal Albert Hall Sequenz hier aus diesem Film.
Schade, dass ich noch keinen einzigen Mission Impossible Film gesehen habe.
Du hast echt noch keinen?
Kein einzigen.
Gerade ist wieder neu erschienen und alle sagen wieder Instant Classic.
Instant Classic.
Instant Classic. Muss, also außer Bahnhofskino, aber sorry, Patrick weiß, wie ich darüber denke. Er ist halt ein alter Kulturpessimist. Aber abgesehen vom Bahnhofskino sagen alle, beste Actionfilm des Jahres. Und wir müssen mal die Reihe angucken. Ich weiß, du magst Tom Cruise nicht, aber du musst dann immer mit einem Auge zuhalten. Vergessen, dass er ganz viel Geld für Scientology mit den Filmen eingenommen hat. Dann sind es eben verdammt gute Filme. Der zweite ist, glaube ich, nicht so gut, aber alle anderen sind echt gut.
Wie viel gibt es denn?
Ich glaube, es heißt der sechste. Vielleicht aber auch der achte schon. Der spielt seit Teil 4 oder so auch Simon Pegg mit. Nicht?
Wer?
Scotty. Und bei Edgar Wright spielt er auch immer mit Simon Pegg, unser Top-Mann. Kennst du. Wir haben aber noch was zu tun hier.
Ja.
Wir müssen den Film noch auf einer Skala von 1 bis 100 Punkten bewerten.
Ach, du hast ja vorhin gesagt, ich habe der ersten Version 45 Punkte. Ich glaube, den fand ich streckenweise langweilig, ne? Das war der hier nicht.
Und verwirrend.
Ja, richtig. Richtig verwirrend. Das ist wirklich schwierig. Also einzelne Szenen waren im ersten besser und einzelne Charaktere. Das kann man schon sagen, aber insgesamt war der Film doch rund und unterhaltsam. Das ist wirklich schwierig. Sagen wir mal, ich gebe dem Film also von 100 Punkten 60.
Ja, ich bin beim ersten Mal nicht so...
Der war aber nicht so gut. Ach, ich weiß nicht. Was sagst du?
Ich bin beim ersten Mal ja nicht so weit runtergegangen, deswegen habe ich es jetzt auch nicht so schwer, sondern ich finde halt, also wiederholt gesagt heute Abend, Hitchcock ist auf der Höhe seiner Kraft und das sieht man in den Inszenierungen. Der Film ist durchweg kompetent. Er ist aber im Gegensatz zu den anderen Filmen oder vielen anderen Filmen aus dieser Ära eben nicht großartig.
Nee.
Und deswegen kriegt er von mir einfach 70 Punkte. Er ist ein bisschen der erste, den fand ich wirklich schmissig. Der war einfach tight mit seinen 85 Minuten oder so, komplett gut durchinszeniert. Peter Lorre war spitze. Ich fand eben diese Frauenrolle echt stark. Es war alles gut hier. Ja, einfach ein sehr solider Film, der mit 70 Punkten gut bedient ist. haben wir es, oder?
Ja.
Wenn euch das gefallen hat, ja.
Ich bin ja aber immer noch nicht sicher.
Vielleicht gibt uns irgendwo...
55 vielleicht.
Also jetzt 55?
Ja, vielleicht doch lieber 55. Ja? Ja.
Okay. Wenn euch gefällt, wie Paula immer spontan die Noten auswürfelt, dann gebt uns mal irgendwo Daumen hoch und Sternchen und schreibt uns Rezensionen auf iTunes und Kommentare im Blog.
Ich habe viel zu viel gegähnt.
Ja, ich habe auch die ganze Zeit getrunken. Und ja, sagt uns einfach, was ihr selbst über diesen Film denkt, und ihr kennt das ganze Spielchen. Die Kommentare sind der Lohn der Podcaster. Dann wissen wir, also wir sehen ja, dass wir da durchaus etliche Hörer haben, aber es ist halt auch immer wieder schön, auch von euch mal Lebenszeichen zu bekommen und nicht nur irgendwie Downloadzahlen in der Statistik. Denn was nützen uns da die 3- oder 4-stelligen Downloads, wenn dann am Ende niemand kommentiert, liked oder rezensiert. Das war doch ein schönes Wort zum Sonntag, oder? Paula hat auch nur ganz bisschen gegähnt. Bis dahin sagen wir mal tschüss.
Bis zum nächsten Mal.
Man hört sich.